So, Richie, ich glaube, wir machen noch eine Folge per Telefon. Bist du dabei?
Ja, ich bin sicher dabei. Es dann war das letzte Mal sehr lustig, oder?
War lustig und ich drücke gleich auf Record und spiele das. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, by Wikifolio, Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella. Jo, per Telefon, zuletzt haben wir das getestet, so ganz knapp in Sync schaffen wir es nicht, weil es doch diese Mini-Verzögerung gibt, deswegen habe ich das heute allein gemacht. Aber ich freue mich immer auf Inside Umbrella, Richie, Folge 09, 2026, insgesamt Episode 21 schon unseres gemeinsamen Podcasts Tour. Umbrella-Strategie. Es ist wieder Mittwoch, es ist der zweite Mittwoch im Monat, das heißt morgen ist der 10.9. und zugleich der zweite Donnerstag im Monat, unser Fixdatum zur Umbrella-Strategie, zum Update, zum monatlichen. Wie geht's dir denn?
Ja, sehr gut, muss ich sagen, ja, alles fein und freue mich natürlich, dass wir ein Update liefern dürfen.
Das machen wir gleich und ich steige gleich wieder ein mit den Daten. Wir haben heute Vormittag, habe ich reingeschaut, Mittelkurs 3280. Vormonat hat man 3400 Mittelkurs, immer ein bisschen gerundet. 3180% plus seit Start, aber 2026 doch ein Minus von 18%. Und seit Start haben wir da jetzt 28,4% plus per Anno. Das investierte Kapital ist bei 115 Millionen Euro. In dieser Strategie im Vormonat waren es 122, also ein bisschen Preiseffekte. Und das Handelsvolumen sieht man immer schön auf der Wikifolio Landing Page in den vergangenen 30 Tagen. Das lag bei 5,5 Millionen Euro. Wir haben uns jetzt also im Sommer 20 und 26 ein bisschen eingegroovt beim einem Drittel von den Vorjahreswerten, die da doch 15 Millionen Euro waren. Aber in einer Phase einer Konsolidierung sind geringere Umsätze ja durchaus auch kein Fehler. Ja, zum Zahlenmaterial. Year to date schaut nicht so gut aus, muss man ganz klar sagen. In den Long Run schaut es sensationell aus. Wie reißt du das jetzt ein, bevor wir auf die einzelnen Aktien kommen? Ich spiele mal nur das kurz. Hey, Vola ist da. Ja, die Wolle ist da, ne?
Ja, ja, ganz klar.
Grüße nach Tirol an die Lira.
Genau. Ja. Sehr schön. Die Wolle ist da, ganz klar. Es ist natürlich eine sehr schon seit 14 Jahren vorhandene Strategie und diese Volatilität auf einer sehr konzentrierten Aktien, reinen Aktienstrategie von 6 bis 12 unterschiedlichen Unternehmen ist, glaube ich, einmal nichts Außergewöhnliches. Ist natürlich unangenehm, minus 18% jetzt und genauso richtig ist es, dass es ja hier in der Folge auch immer wieder dann zu Anpassungen kommt. Die Veränderung ist die einzige Konstante und deswegen bin ich da jetzt nicht großartig beunruhigt dahingehend, aber natürlich trotzdem unangenehm. Ist so, wie es ist und man muss da, glaube ich, auch das Beste draus machen.
Ich habe es in vielen, vielen anderen Podcasts gehört und darf es vielleicht verbal so summieren. Viele, viele falsche Fährten gibt's in der Investmentwelt momentan. Nicht nur für dich, sondern für überhaupt alle. Es ist so, dauernd wird irgendwas antäuscht, was dann doch nicht so ist. Wie kann man damit umgehen, dass diese falschen Fährten auch als solche besser erkannt werden können?
Ja, es ist tatsächlich so, dass bei uns in der Struktur oder in der Umbrella-Strategie auch deswegen es zu laufend Anpassungen kommt. Insbesondere, wie du es jetzt angesprochen hast, diese falschen Fährten, die insbesondere auch politisch geprägt sind, genau, ja. Die beeinflussen den Markt natürlich sehr stark. Und eine Strategie, die Geopolitik und Branchenanalyse in sich trägt, kann man sich denken, ist natürlich auch abhängig, schon allein wie in der Geopolitik auf politische Herangehensweisen. Und ich glaube, unsere Analyse aktuell, ohne viel auch hervorzuheben, ist, dass diese politische Konsistenz, die sich in der Vergangenheit bewährt hat, aktuell nicht mehr so bewährt, insbesondere eben wegen den handelnden Personen im Weißen Haus, ist zwar weit weg, zumindest von der Distanz her und trotzdem am Aktienmarkt gleich der Nachbar und sehr entscheidend. Und das ist so eine Conclusio, die wir jetzt auch immer mehr spüren und die wir auch immer mehr wieder einbauen, dass man eben diese Geopolitik-Branchenanalysen natürlich weiterhin sehr akribisch durchführen, aber als Entscheidungsmarker eher mehr hinten anstellen und wieder mehr die Fundamental- beziehungsweise die Charttechnik in den Vordergrund verordnen und in den Vordergrund stellen. Und diese Umstellung, wie schon gesagt, die Umbrella-Strategie basiert darauf, die Veränderung ist die einzige Konstante, also nichts Neues. Wir sind ja genau deswegen hier auch aktiv und ist ja auch eines unserer Mottos. Aber das verursacht natürlich in gewisser Art und Weise einen Drawdown, einen Lerneffekt, der ist heuer unangenehm mit -18%. Und genauso richtig ist, wir versuchen hier daraus zu lernen und richten unseren Fokus auf die Gegenwart und in den Zukunft und in die Zukunft und nicht zu sehr in die Vergangenheit.
Wunderbar. Also der Mann, den du gerade skizziert hast, ist zwar unglaublich weit weg von der Entfernung her, fühlt sich aber sehr nahe an und sorgt halt für diese Wolla-Wolla. Lieber Richie, 11 Titel in der Strategie, jetzt stichtagsbezogen, ich sag's nochmal dazu, 9. September Vormittag, schauen wir jetzt gerade rein, 10. September wird gesendet, 11 Titel drinnen. Und ich darf wieder mit dem größten Titel beginnen, ein noch junger Bekannter, aber in den vergangenen Ausgaben von Inside Umbrella bereits ausführlich diskutiert. Revolution Medicines ist mit 18,1% Gewicht und einer schönen Performance in der Strategie die Nummer 1. Bitte Daumen-Update mal.
Ja, Revolution Medicines, Biotechnologie beziehungsweise Unternehmen in der Präzisionsonkologie und entwickelt in speziellen zielgerichtete Krebstherapien mit dem Fokus auf RAS-Mutationen. Diese RAS-Mutationen bei Krebs oder bei Krebsarten betrifft insbesondere Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenkrebs und Lungenkrebs. Und ist natürlich, das sind Krebsarten, die sehr tödlich sind. Hier hat Revolution Medicine mit einer Eintablettentherapie, die DFAT, also die Zulassung in den USA bekommen, dass der Markenname des Produkts ist Rasonke und ist eben insbesondere jetzt zugelassen bei Erwachsenen mit metastasierten Pankreaskarzinom. Preis pro Monat für diese Tablette liegt bei 39.800 US-Dollar und die Lebenserwartung verdoppelt sich laut den Studien bei diesen Bauchspeicheldrüsenkrebspatientinnen und Patienten. Und deswegen ist das Unternehmen auch aktuell so hoch gewichtet, weil das Medikament als Goldstandard etabliert werden könnte, zumindest ein ganz großes Potenzial da einbringen könnte, ist auch weg oder relativ weit weg von der Trumpschen Politik, von der Geopolitik hin zur Gesundheitsbranche mit starken Fundamental- beziehungsweise Forschungsdaten.
Und ich sehe hier bei Wikifolio plus 26,5% Performance seit Kauf. Also das sind auch durchaus positive Preiseffekte in der Gewichtung drinnen. Oder tust du da auch rausverkaufen in den Anstieg hinein?
Rausverkaufen in den Anstieg hinein ist tatsächlich nicht unsere Strategie, sondern es wird das Stop-Loss stetig nachgezogen. Genau. Und wenn dann sich eben der Kurs aufgrund der Charttechnik nach unten bewegt oder wieder nach unten bewegen wird, dann wird eben dementsprechend sukzessive abverkauft bis zu einem gewissen Wert. Es ist ja dann eine Position-Trading-Strategie mit Einbindung der Fundamental- und Branchendaten und das ist genau die Strategie, die auch bei Revolution Medicines durchgeführt werden wird. Die Preiseffekte aktuell sind sehr erfreulich. Wie schon gesagt, liegt daran, dass diese Zulassung mit so einem hochpreisigen Medikament und das mit einer Pille, also keine Infusionen, keine Spritzen, bei Patientinnen und Patienten mit einer sehr schweren Krebserkrankung. Schauen wir, ob das gerechtfertigt ist, der Preis dann. Aber es schaut auf jeden Fall sehr gut aus, jetzt zumindest einmal für die Aktie.
Kommen wir zur Nummer 2 Position, J&J Johnson & Johnson. Wir bleiben auch irgendwie in der Branche. Auch hier gute Preiseffekte. 13,7% jetzt stichtagsbezogen das Gewicht in deiner Strategie. Auch da ein paar updatende Worte, bitte.
Johnson & Johnson ist natürlich ein alter Bekannter. Jeder, der sich für pharmazeutische Industrie interessiert, ist es einfach ein Unternehmen mit extrem starken, fast historisch extrem starken Fundamentaldaten, ist natürlich sehr breit gefächert, diese fast wie soll man sagen, ein Urgestein in der pharmazeutischen Industrie. Und was aber bei Johnson & Johnson hinzugekommen ist in der letzten Zeit, ist einfach diese starke Chart-Technik. Wir haben bei Mumak ja auch unseren Red Hot Chili Mumak, und da war letzte Woche erst Johnson & Johnson unser Chartbild der Woche. Das ist, wie schon gesagt, kein Zufall. Es verbindet aktuell einfach ein Unternehmen mit starkem Chartbild und starken Fundamentaldaten und deswegen auch aktuell so hochgewichtet mit fast 14% in der Umbrella-Strategie.
Mit fast 13% gewichtet bleiben wir in der Branche, kommen zu einem ganz, ganz alten Bekannten, der aber nicht durchgehend im Depot drinnen war. Wir gehen nach Europa, gehen nach Deutschland und gehen zur Bayer mit momentan 13% und ebenfalls schönen Preiseffekten. Ja, Bill Anderson hat da immer getaugt. Ich denke, er taugt ja noch immer.
Ja, da hat man noch immer ganz klar, Marktkapitalisierung von der Bayer liegt irgendwas bei 55 Milliarden Euro. Also als globaler Pharmakonzern winzig, wenn man sich nur die Marktkapitalisierung ansieht, mit der gesamten Produktpalette, nicht nur bei Arzneimitteln, sondern auch im Bereich Landwirtschaft und Pflanzenschutz. Und wenn man vielleicht an Revolution Medicine nur den kurzen Vergleich von der Marktkapitalisierung herangeht, die liegen ebenfalls bei fast 50 Milliarden US-Dollar. Also man sieht, die haben aber ein ganz frisches Produkt und nur ein Produkt, zwar hochtechnologisch, aber die Bayer, möchte ich hier sagen, hat einfach eine Riesenpalette und aus unserer Perspektive fundamental natürlich hier fast extrem unterbewertet. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt eine subjektive Selbstwahrnehmung. Die Analystinnen und Analysten sehen auch hier ein sehr, sehr großes Upside-Potenzial bei der Bayer. Und Bill Anderson, ein US-Amerikaner, den man kennen sollte, weil wenn sich auch potenziell die juristischen Gegebenheiten rund um Monsanto beziehungsweise um Glyphosat noch mehr aufhellen sollten, dann könnte eben Bayer hier auf eine sehr goldene und sehr prächtige Zukunft zusteuern. Das ist aber das große Damoklesschwert bei der Bayer. Das sind eben die juristischen Gegebenheiten und die Klagen, die noch anhängig sind. Aber wenn es hier zu einer Einigung kommen sollte und das sieht aktuell positiver aus als zuvor, dann wäre das Potenzial durchaus weitergegeben und deswegen mit 13% aktuell mit dabei.
Wir bleiben in der Branche und wie mit dir im Vorgespräch kurz abgestimmt, mache ich jetzt ein bisschen Crossover, weil die Wiener Börse, die hat einen neuen Podcast, der heißt Safe, und da werden Promis irgendwie gefragt, wie sie dem Thema Investieren so zugänglich sind, und die Aktie nennt dann dieser Herr, der Cordula Grün den Song gebracht hat, und grün ist auch die Kursentwicklung beim Titel, um den es da geht, der Josh, in circa 2 Minuten eine schöne persönliche Geschichte, und wir beide steigen dann ein, du darfst zwischendurch auch sicherlich was dazu sagen, aber es kommt jetzt ein 2-Minuten-Jingle aus dem Podcast Safe von der Wiener Börse mit dem Sänger Josh.
Ein paar jetzt gerade wieder schwerwiegendere Hautprobleme, und da gibt es ein wahnsinnig gutes Medikament dagegen, also es ist Psoriasis, Schuppenflechte quasi, und das geht bei mir so weit, dass das unter meinen Fingernägeln kommt und die dann quasi fast abfallen. Ja. Und da gibt's ein Medikament von einem amerikanischen Pharmakonzern, dass wenn man sich das spritzt einmal im Monat, das wirklich komplett weggeht, ohne Nebenwirkungen. Das ist Wahnsinn. Jetzt wurde es das letzte Mal nicht genehmigt bei der SVS, meine lieben Freunde von der SVS. Ich komme jetzt dann demnächst mal bei euch vorbei und möchte euch fragen, ob das nicht wieder geht, weil ich kann gerade kaum Gitarre spielen. Ja. Private Probleme. Und dann habe ich, wie das erste Mal, ich habe es ja ein halbes Jahr lang genehmigt gehabt, und dann sind sie plötzlich aus einem blöden Grund, haben sie gesagt, ja, sie genehmigen es jetzt nicht mehr.
Ui, und dann ist die Aktie auch wieder wahrscheinlich...
Ich selber bin, also das ist ein amerikanischer Großkonzern. Ich fand es nur lustig, dass wenn ich einmal im Monat so ein Medikament bekomme, dass ich von der Firma mir, ich sage es ganz ehrlich, es waren Aktien im Wert von 3.000 Euro, dass ich quasi mithelfe aus dem Konzern. Aber das ist ein Milliardenkonzern. Ja. Das ist komplett wurscht. Aber ich habe mir gedacht, so, ja, das ist die einzige Einzelaktie, die ich habe.
Okay. Und aber auch eigentlich mit einem Selbstnutzen in gewisser Art und Weise.
Ja, sagen wir es also so. Ich kann es eh sagen, welches ist, weil es ist Eli Lilly, heißt die.
Okay,
ja, es ist sehr, 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 sehr bekannt.
Ja.
Und die haben ein Medikament, dass eben war, also ich mag jetzt keine Werbung machen, um Gottes Willen, aber das hat mir unfassbar geholfen. Und wie ich das verschrieben bekommen habe, habe ich irgendwo gelesen, dass Eli Lilly eh eine Aktie ist, wo viele irgendwie investiert haben. Irgendwann dachte ich, ja cool, dann kommt, das finde ich ja lustig, weil ich helfe ja mit, dass der Umsatz stimmt bei der Firma. Und ja, wahrscheinlich mache ich 0,0000001% des Umsatzes. Nein, nicht
aber immerhin.
Ja, Richie, eine Aktie, wo viele investiert haben, du bist auch investiert. Ich fand den Einspieler irgendwie, weil es so eine persönliche Story ist, irgendwie sehr nett und habe in der Sekunde an dich gedacht, wie er natürlich die Eli Lilly erwähnt hatte. Ja, schön, oder? Irgendwie. Und der Podcast ist in den Shownotes verlinkt, ist eine große Empfehlung. Also der Josh spricht da ganz, ganz toll über seinen Zugang zu Geld. Ja.
Na cool, ja. Na, aber es zeigt wieder mal pharmazeutische Industrie und Eli Lilly mit dem Umsatz, da hat er vielleicht mit diesen vielen Nullen natürlich recht, Marktkapitalisierung Eli Lilly über eine Billion, also mehr als 1.000 Milliarden US-Dollar. Also ist ein riesiger Konzern geworden, hat auch riesen Umsätze.
So ein paar Mal die Wiener Börse, kann man sagen. Ja,
ja, es ist, ja, es ist gigantisch und trotzdem die Wachstumsraten, die sind ebenfalls gigantisch. Eli Lilly hat hier eben, wenn man sich das EBITDA sieht, anschaut, oder das Umsatzwachstum ist vielleicht besser mal zu betrachten, ein Umsatzwachstum 2025 von 33% hingelegt. Und das ist schon gigantisch. Also das Unternehmen ist sehr stark, sehr groß, sehr innovativ und qualifiziert sich natürlich dann auch für die Umbrella-Strategie, auch wenn das Chartbild ganz klar jetzt betrachtet mit dem heutigen Tag 9.9. gar nicht so rosig aussieht im Speziellen, aber fundamental und mittellangfristig, glaube ich, weiterhin ein Unternehmen, das man kennen sollte.
Der Josh hat ein bisschen I-Buy-My-Life gemacht, also eine persönliche Erfahrung hat sich dann für die Aktie interessiert. Ich mache das auch relativ gerne. Wenn ich mir jetzt die größten vier Titel, die wir jetzt besprochen haben, ich sage es nochmal, Revolution Medicines, dann die Johnson & Johnson, die Bayer und die Eli Lilly anschauen, so sind das doch Titel aus einer Branche, in der du roots, also in der du gearbeitet hast, aus der du kommst. Inwieweit ist es für dich schon wichtig, die Dinge so vielleicht der Spur besser zu verstehen als der Average? Das ist dein Job grundsätzlich, aber in der Branche noch mal stärker.
In der aktuellen Börsensituation, in dem aktuellen Börsenumfeld sehe ich das sogar noch wichtiger, weil man natürlich auch noch mehr convinced, mehr überzeugt sein sollte, weil diese Volatilitäten aktuell, die sind schon sehr brutal. Das sehen wir ja eben auch beim Drawdown, den wir generiert haben.
Entschuldigung, sehr schön. Musste sein, ja? Wenn du Volatilität und, sagst, das mache ich jetzt. Ja.
Gern. Und da spielt das natürlich auch eine Rolle, dass man auch in die Zukunft blickt. Und wenn man dann solche Unternehmen hat, alle vier haben hier zumindest fundamental sehr starke Ergebnisse geliefert, starke Aussichten geliefert und sind theoretisch politisch weniger abhängig, würde man sagen, als viele andere Unternehmen, die ebenfalls in der Umbrella-Strategie enthalten sind, aber eben niedriger gewichtet.
Dann mache ich da mal einen Strich unter diese Branche. Drunter die größten vier Titel der Strategie machen mehr als 60%, momentan glaube ich circa, oder um die 60% aus. Und ich komme zu SpaceX. Ein Titel, der war ganz neu in unserer letzten Besprechung für den August, ist jetzt immer noch gewichtet und hat auch ein schönes Plus schon erzielt und immerhin 12,5% Bedeutung in deiner Strategie. Ein Update zu Musk und SpaceX bitte.
SpaceX ist höher gewichtet worden und das hat rein charttechnische Gründe, nicht nur fundamentale oder auch zukunftsorientierte. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal ja gut durchbesprochen. Genau. Diesen Burggraben, das das Unternehmen SpaceX aufbaut, der ist natürlich gigantisch mit selbst landenden Raketen, sei es wie sei. Wichtig hier für uns war und ist weiterhin das sehr attraktive Chartbild, nachdem es ja die IPO gegeben hat, den starken Abverkauf, eine Bodenbildung und jetzt der Ausbruchsszenario, Einengung der Bollinger Bänder und geht so weiter fort. Und das ist eben aktuell der Grund, wieso, dass das Unternehmen auch mit 12,5% gewichtet ist und sich aktuell zumindest sehr schön entwickelt hat mit dem heutigen Stichtag.
Wir haben jetzt 5 von 11 Unternehmen besprochen. Es sind die größten 5, weil wir das Top-Down angehen nach Gewicht. Und interessant, wenn ich jetzt drauf schaue auf deine Übersicht bei Wikifolio, das sind auch jene 5 Titel, also die größeren 5, die im Plus sind, seitdem sie in die Strategie wieder reingekommen sind oder gekauft wurden. Und die weiteren 6, die sind nicht im Plus. Die sind rot zu sehen, sind aber auch viel kleiner gewichtet. Und die gehen wir jetzt kurz durch in einem Art Word-Rap. Ein alter Bekannter ist Mercado Libre, mit 8,8% momentan im Gewicht.
Mercado Libre, südamerikanisches Amazon, ganz kurz betrachtet, ist mit 8,8% hochgewichtet, weiterhin hochgewichtet, charttechnisch herauf, sage ich einmal, ebenfalls hat sie in den letzten Wochen besser entwickelt, Bodenbildung, und deswegen hochgewichtet worden als eines dieser Unternehmen der letzten 5.
Weiter geht's mit Palantir und einem Gewicht von 8,5%.
Bei der Palantir ist es so, dass die Palantir nach den Quartalszahlen, die geliefert worden sind, sie sind eben um den 3. bzw. 4. August geliefert worden, also einen starken Ausbruch gegeben. Und dieser Ausbruch, in diesen Ausbruch hinein ist die Aktie eben auch wieder hineingekommen in die Umbrella-Strategie, gewichtet mit 8,5%, aktuell sehr volatil, vola, sehr dynamisch und genauso richtiger Wert.
Ich habe jetzt nicht gedrückt, okay.
Ja, das wäre die Chance
zu langsam
gewesen.
Ja, genau. Ja, ich muss schneller sein. Ja.
Und 8,5% gewichtet, wie gesagt, ist auch noch schön vom Stop-Loss weg und diese Volatilität, hätte nochmal die Chance gegeben, die wird hier natürlich in Kauf genommen.
Ja, Rheinmetall geht's weiter. Mit Bayer gemeinsam ein legendärer Titel aus deiner positiven Vergangenheit bei Umbrella natürlich, ist jetzt wieder drinnen. Die jüngste Performance ist nicht sehr zufriedenstellend, 3,1%, ein sehr geringes Gewicht. Es kommt jetzt überhaupt der Sprung, wo eigentlich nur sehr kleine Gewichtungen da sind. Rheinmetall, ein Update.
Sind auch diese unter Anführungszeichen Testgewichtungen unter 4%, unter 5%, da entweder sind die Unternehmen gerade im Abverkauf drinnen und es sind die ersten Stop-Losses gezogen worden. Das ist bei der Rheinmetall eben der Fall. Hier hat sich eben ein negativer Trend entwickelt. Das reicht noch nicht zum totalen Abverkauf in der Strategie, aber ist eben wieder abgewichtet worden. Die Entwicklung, die Chartentwicklung, auch wenn man fundamental, bin sehr überzeugt von der Fundamentaldatenlage. Nur was soll's, wenn hier die Charttechnik hier dagegen spricht und dagegen spielt, dann wird abgewichtet. Und das ist bei der Rheinmetall basiert, wie es auch in der früheren Vergangenheit mit Thales passiert ist. Das ist ja, die ist völlig abverkauft worden, erst in den letzten Tagen.
Dafür wieder, glaube ich, drinnen ist die Micron, wenn ich es richtig sehe, jetzt mit 2,9% Gewicht.
Ganz genau, die Micron ist ganz neu hineingekommen und deswegen, weil die Chip-Technologie bzw. die der KI-Hype, da hatte das Unternehmen sehr stark profitiert, im Hochwasser bei 1250 US-Dollar plus minus schon das Unternehmen. Aktuell liegt der Wert bei circa 1000 US-Dollar, ist also zurückgekommen vom Hoch, hat bei etwa charttechnisch um den Dreh 700-800 US-Dollar eine Bodenbildung erfahren und jetzt der schöne Trend, Einengung der Bollinger Bänder, jetzt auch mit vorgestern wieder ein schönes Ausbruchsszenario rein charttechnisch entwickelt und deswegen wieder neu in die Strategie hineingekommen und mit 2,9% heute einmal ein Testballon, der hier gestartet wurde.
Und die DKMS, unser nächster Titel, unser 10., ist irgendwie ein Verwandter der Rheinmetall und ähnlich, die Branche, die läuft momentan nicht so wirklich, du hast aber auch nur 2,6% Gewicht.
Genau, die KMS ist auch abgewichtet worden, durch ein Stop-Loss durchgegangen um 88 Euro. Das nächste Stop-Loss ist noch nicht angelaufen worden. Es scheint sich, dass sich der Wert stabilisieren könnte. Aktuell ist auf jeden Fall in der engeren Betrachtung und Beobachtung und mit 2,6% Gewichtung eben aufgrund dessen, weil die ganze Branche sich aktuell in einer Konsolidierung zu befinden scheint, ist eben hier die Gewichtung sogar innen gewählt.
Und der kleinste Titel mit 2,1% aktuell in der Strategie ist ein großer Name, PayPal, auch ein alter Bekannter, aber jetzt auch da noch um ein finales Update, bitte.
die PayPal, das ist tatsächlich auch erst kürzlich hinzugekommen. Kürzlich hinzugekommen, neu hinzugekommen. Und zwar war das eigentlich, und das ist auch spannend, wie das dann funktioniert, es ist am 24. August hinzugekommen, ein Ausbruchsszenario, das sich entwickelt hat, charttechnisch am 15. Juli, ein schöner Trend nach oben. Und dann ist aber genau 2 Tage, nachdem das Unternehmen aufgenommen worden ist, ist eben die News gekommen, dass ein Angebot, ein Übernahmeangebot nicht stattfinden wird, beziehungsweise ein Übernahmeangebot zurückgezogen worden ist. Und das hat den Kurs tatsächlich sehr kollabieren lassen. Es ist auch gleich wieder abgewichtet worden, natürlich der Mitverlust. Unglückliches Händchen, das ich hier bewiesen habe. Und genauso richtig und wichtig ist aktuell, charttechnisch hat sich hier oder könnte sich hier Boden gebildet haben, ist aber ein Unternehmen, das eher am absteigenden Ast deswegen ist, auch wenn es nur sehr kurz dabei gewesen ist. Und dieses Gap vom 27. auf 28. August, für jene, die es interessiert, ist schon beträchtlich bei diesem Unternehmen und deswegen aktuell mit nur mehr 2,1% gewichtet.
Dann bleibt noch die letzte Position und die ist traditionelle Klein, nämlich Cash mit 1,8%. Lieber Richie, lass uns zusammenfassen. Wir haben über ein deutliches Übergewicht, also eine deutliche positive Wette hin zur Pharmabranche gesprochen. Beschreiben wir noch die Gesamtkonstellation ganz kurz, wie sie jetzt und hier vor uns zu sehen ist.
Ja, aktuell natürlich, wie du schon erwähnt hast, eine starke Übergewichtung in der pharmazeutischen Industrie. Das ist ganz bewusst gewählt aufgrund auch der aktuell geowirtschaftspolitischen Situation oder der geopolitischen Situation, die einfach sehr turbulent, volatil beziehungsweise eben unvorhersehbar ist. Und das ist sozusagen der Hauptgrund und diese unvorhersehbar besser zu hedgen, haben wir uns eben entschieden, in eine Branche, wo ich mich auch sehr gut auskenne, denke ich, mehr zu gewichten. Und das ist eben die pharmazeutische Industrie, die Biotechnologie. So sieht das Gesamtbild aus. Natürlich nicht vergessen oder was man nicht vergessen darf und soll, sind eben Unternehmen wie SpaceX, wie Palantir, die eben diesen technologischen oder der technologischen Sparte auch Rechnung tragen sollen, abgewichtet worden ist aus der Vergangenheit ganz klar die Verteidigungsindustrie. Hier sind auch Werte wie Thales völlig hinausgefallen aufgrund der Charttechnik, auch wenn sich die turbulente Welt weiterhin sehr turbulent verhält, scheint hier diese Branche nicht mehr im Fokus oder nicht mehr so im Fokus der Anlegerinnen und Anleger zu sein. Und das nehmen wir natürlich dann auf und readjustieren das Wikifolio, die Umbrella-Strategie stetig und ständig. Und deswegen ist es so oder sieht sie so aus, wie sie aktuell aussieht.
Dann sage ich mal vielen Dank für das Update, was die Zusammensetzung betrifft. Lieber Richie, was wir in den vergangenen beiden Folgen saisonal nicht besprochen haben, waren Präsenzen bei Events, Messen und sonstigen Dingen. Das geht ja jetzt im Herbst traditionell wieder los. Hast du da ein paar Dinge, die du uns bereits verraten kannst, wo man dich treffen und sehen kann?
Sehr gerne. Also 25. September ist ein ganz heißer Tipp. Da ist eben oder bin ich mit Wikifolio gemeinsam in Frankfurt und am 26. September bin ich gemeinsam mit Wikifolio am Börsentag in Zürich. Das sind 2 aufeinanderfolgende Tage, also die Finance 26 in Frankfurt, 25. September und der Börsentag Zürich, 26. September, wo wir wieder aktiv sind und ja, wo ich mich natürlich den Fragen stelle und auch gerne Antworten zur Umbrella-Strategie gebe.
Und gerade in der Schweiz ist natürlich Pharma große Tradition immer gewesen, auch von der lokalen Investmentgesellschaft natürlich. Also ja, ganz spannend.
Ja. Das ist ein ganz großes Thema natürlich in der Schweiz und soll es ja auch bei uns sein eigentlich.
Siehst du, ich freue mich, ich darf am 22.09., also kurz davor heuer, erstmals bei der Bader Investment Conference, der größten Auslandskonferenz für österreichische Aktien, dabei sein. Da sind insgesamt jetzt 32 österreichische Unternehmen in München vor Ort und schöne Geschichte auch da. Da werden wir dann in der nächsten Folge viel zu erzählen haben. Diese nächste Folge wird natürlich dann wieder am zweiten Donnerstag im Monat gesendet, am zweiten Donnerstag im Oktober dann im Konkreten. Ja, lieber Richie, dann sage ich mal danke fürs Update. Sagen wir noch irgendwas, oder?
Ich glaube, wir haben sehr viel gesagt und ja.
Genau. So, die Rettung fährt noch vorbei. Na servus, die holt jetzt den Josh mit seiner Psoriasis. Der Fingernagel vom Josh ist. Ja, nein. Siehst du, ich würde so gern viel depperter reden in dem Es geht nicht. Ja. Gut, na, war super Folge. Ich hoffe, dass mit Josh hat auch gepasst. Ja.
Passt super, passt voll super. Macht es flockert auf, passt es super.
Ja, gut. Und ist, glaube ich, eine spannende Cross-Promo, wo vielleicht der eine oder andere Fan reinkommt. Was weiß man. Ich werde ihn auch in den Titel geben. Ja. Gut. Dann fange ich diesen Punkt nochmal an und wir verabschieden uns dann beide halt einfach. Ja,
passt gut.
So, Richie, dann danke ich für dieses Update per September. Die kommende Folge für Oktober wird natürlich wieder am zweiten Donnerstag im Monat dann gesendet werden. Wir werden uns viel zu erzählen haben und ich sage mal an euch da draußen auch danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch ein Tschüss und eine schöne Zeit von meiner Seite.
Und das ist die Abspannmusik und wir sagen ciao, bye.
Tschüss, Baba.
Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, by Kitty Folio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella. Das gefällt mir eigentlich jedes Mal, die Nummer, möchte ich dazu
sagen. Ja, das ist super, das ist wirklich super. Das ist ein cooler Jingle. Sehr fein.
Servus.
Dann, ich wünsche dir Dankeschön. Ciao, ciao.